Guten Morgen. Unser Predigttext steht im alttestamentlichen Buch Zephania. Wer weiß etwas über Zephania? Wer hat schon mal eine Predigt gehört über einen Text aus Zephania? Einige schütteln mit dem Kopf, andere denken nach. Also in der Adventszeit kann das schon mal vorkommen, dass man über Zephania etwas hört, wenn von der Herrlichkeit Gottes die Rede ist, die aufgeht über Israel, über seinem Volk. Aber sonst sind Predigten über Zephania dünn gesät. Zephania war ein Prophet, der im 7. Jahrhundert vor Christus lebt, also vor 2700 Jahren. Und es gibt nur drei Kapitel in seinem Buch. Drei Kapitel, Predigt, Prophetie, die aus einer ganz schweren Zeit für Israel stammen. Zephania ist übrigens der einzige Prophet aus königlichem Haus. Er ist adliger Abstammung, wir würden sagen, in seinem Blutsystem, in seinen Adern fließt blaues Blut. Er tritt auf unter dem Volk Gottes und Israel erlebt eine schwere Zeit, wird bedroht von Feinden. Irgendwann kommt dann auch die Wegführung nach Babylon. Und in dieser schweren Zeit glaubt Israel, Gott habe sein Volk verlassen. Und sie ahnen und wissen eigentlich auch, warum. Vieles dafür spricht, so zu glauben. Die Schuld des Volkes und sein Versagen. Sie wissen um ihre Sünde und sie wissen, dass Gott alles Recht hätte, alles Recht der Welt, sein Volk zu verlassen. Und nicht nur der Nahe zu sein, sondern in dieser Situation eben auch der Ferne, Gott. Und schon gar nicht können sie glauben, dass Gott noch so richtig Freude hat an seinem Volk. Dass er Trauer empfindet, vielleicht auch Wut und Zorn. Und in diese Situation kommt Zephania und sagt dann, ich lese nur den Vers 17, der Herr, dein Gott, ist bei dir. Er ist ein starker Heiland, ein starker Retter. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Ein Gott, der jauchzt und der fröhlich ist. Ich weiß gar nicht, was du für ein Gottesbild hast. Also passt eigentlich nicht in mein Gottesbild. Ich sehe Gott immer, wenn ich ihn denn mal so vor mir sehe, eher mit einem ernsten Antlitz. Aber ein Gott, der jauchzt und der fröhlich ist, taucht auch auf keinen Bildern. Es gibt ja immer so Versuche, Gott irgendwie darzustellen, was ja verboten ist von der Heiligen Schrift. Aber wenn man diese Bilder sich mal anguckt, also ein Gott, der jauchzt und der fröhlich ist, der ist mir in der Kunst noch nicht begegnet. Aber davon ist hier die Rede. Gott wird sich über sein Volk freuen, er wird jauchzen und wird sein Volk einfach lieb haben und ihm vergeben und bei ihm sein als ein starker Held. 1961 ist etwas Außergewöhnliches in dieser Welt passiert, was die Amerikaner, Entschuldigung, Laurel, aber du kannst dich wahrscheinlich nicht daran erinnern und du auch nicht, denke ich mal, 1961, da wart ihr noch gar nicht auf der Welt, ist etwas passiert, was die Amerikaner geärgert hat. Wer weiß, was da passiert ist, was die Amerikaner geärgert hat und was die Leute in Russland gefreut hat. Ja, Sputnik, das war schon etwas früher, das war Ende der 50er Jahre, der erste Mensch im Weltenall. Und dieser erste Mensch hieß Juri Gagarin. Ja? Und diese Rakete, mit der er geflogen ist, das war die Vostok. Vostok heißt, glaube ich, auf Deutsch Osten. Stimmt das? Ja. Vladivostok, ne? Vladi im Osten. Ja. Vostok. Und damit ist er also in den Weltraum geflogen. Die weiteste Distanz zur Erde, ungefähr 315 Kilometer. Die kürzeste 160 Kilometer. Und er war ein Dreiviertelstunde im Weltraum. Nur ein Dreiviertelstunde. eine Umkreisung sozusagen der Erde, 44.000 Kilometer, und dann ist er wieder gelandet. Das hat die Amerikaner natürlich sehr geärgert. Sie arbeiteten auch an ähnlichen Projekten, aber die Russen waren die Ersten. Und dann habe ich immer gelesen von diesem Juri Gagarin, dass er gesagt hätte, ich war im Weltraum, aber ich habe Gott dort nicht gesehen. Das hast du auch gelesen. Und das stimmt nicht. Das hat er nicht gesagt. Es gibt viele Dinge, die wir lesen, vor allem im Internet, die nicht stimmen. Und wir übernehmen sie einfach ungeprüft. Also was mich früher immer sehr gefreut hat, dass Heinrich Heine sich am Ende seines Lebens bekehrt haben soll. Dass er dann ein Lied gedichtet hätte, zerschlagen ist die alte Leier am Felsen, welcher Christus hat. Stimmt nicht, ist eine Legende, eine fromme. Und es stimmt auch nicht, dass Juri Gagarin gesagt hat, ich war im Weltenraum und habe Gott nicht gesehen, sondern das hat die sowjetische Propaganda behauptet. Er hätte das gesagt. Er selber hat dazu überhaupt nicht Stellung genommen. Es gab in der Sowjetunion damals ein Ministerium für Atheismus. Und die haben das verbreitet. Die haben gesagt, Juri Gagarin war im Weltenraum und er hat Gott dort nicht getroffen, hat ihn gesagt. Und daran schlossen sich dann auch viele Witze an, die man darüber machte. Zum Beispiel einer war, dass Juri Gagarin zu Khrushchev, der war damals der erste Mann in Russland, dass er zu Khrushchev gekommen wäre und Khrushchev hätte ihn gefragt, du sag mal, hast du Gott da oben gesehen? Dann hat Gagarin gesagt, im Vertrauen gesagt, ja. Und dann hat ihm Khrushchev 10.000 Rubel gegeben und gesagt, sag nichts. Woche später war er beim Papst und der Papst hat dann ihn gefragt, ja, sag mal, im Vertrauen, hast du da oben im Weltenraum Gott gesehen? Und Juri Gagarin mit den 10.000 Rubel schon in der Tasche sagt zu ihm, nee, habe ich nicht. Gibt der Papst ihm eine Milliarde Lire, glaube ich, war damals die Währung in Italien, und sagt, verrat es nicht. Und so landet er irgendwann in Amerika, damals war Kennedy Präsident in den Vereinigten Staaten, und Kennedy sagt, sag mal, hast du Gott gesehen im Weltenraum? Und da sagt er zu Kennedy, ja, also ich nehme ganz stark an, dass das Gott war, den ich da gesehen habe. Und Kennedy sagt, ja, kannst du ruhig hier bei mir in Amerika sagen, bei mir gibt es atheistische Wähler und auch gottgläubige Wähler, also das macht nichts. Und dann sagt Gagarin zu ihm und flüsterte, aber er hatte eine Hautfarbe wie Martin Luther King. Worauf Kennedy sagte, hier hast du 10.000 Dollar, sag aber nichts. Ja, aber wie gesagt, das beruht alles auf einer Aussage, die Gagarin nie gemacht hat. Ja, er hat das nie gesagt. Aber selbst wenn ein Mensch, der also in den Weltenraum geflogen ist, gesagt hätte, ich habe Gott getroffen und das hätte wirklich gestimmt. Was wäre dann gewesen? Nichts. Er hätte zwar Gott äußerlich gesehen, aber gar nicht gewusst, wie denn Gott eigentlich ist. Ich habe einen Nachbarn, der wohnt zwei Häuser weiter. Da sagen wir guten Tag und guten Weg. Und ich könnte so einige Vermutungen äußern über ihn. Ich weiß, dass er ein Raucher ist. Ich weiß, dass er seine Garage nicht beim Haus hat, sondern so 200, 300, 400 Meter weiter sein Auto untergestellt hat, weil er jeden Morgen dahin läuft und mit seinem Auto zurückkommt. Inzwischen hat er ein neues, rotes Auto. Also ich weiß viele Dinge rein äußerlich, aber ich weiß nicht, wie er wirklich ist. Und jede Aussage über sein Wesen und über seinen Charakter wäre eine reine Vermutung, für die ich keine Belege habe. Viele Menschen reden über Gott, ohne zu wissen, wer er eigentlich wirklich ist. Viele Menschen kennen Gott nur vom Hörensagen und nicht aus eigener Erfahrung und Anschauung. Viele Menschen reden und diskutieren über Gott, aber sie haben ihn noch nie erlebt und erfahren. Ein ganz wichtiger Punkt. Ich war im Weltraum und habe Gott noch nie gesehen. Wir haben mehrere Billionen Bakterien in unserem Körper. Die tummeln sich da ganz fröhlich. Und auch bei mir. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, Reinhard, also etwa 100 Billionen Bakterien. Ungefähr. Ja, so kleine Lebewesen, die fliegen da durch unsere Organe. Man vermutete vor einiger Zeit sogar, dass die Lunge steril wäre, ist sie aber nicht. Da gibt es auch Bakterien. Und stellt euch mal vor, so ein Bakterium würde nun in mir da ständig herumkreisen, wie so eine Rakete im Weltraum. Und sie würde eines Tages gefragt werden, Bakterie, hast du Gregor Helms gesehen? Dann würde die Bakterie sagen, nee. Ich habe ein paar verkalkte Adern gesehen, ja, und eine Menge Probleme, was man denn so hat, wenn man 63 geworden ist. Das habe ich alles gesehen, aber Gregor Helms ist mir da nicht begegnet. Und selbst wenn ich dieser Bakterie begegnet wäre, hätte sie keine Ahnung davon, wer ich eigentlich bin. Das einzig verlässliche Buch über zur Antwort auf die Frage, wer Gott eigentlich ist, ist die Heilige Schrift, ist die Bibel. Die hat sich Gott offenbart. Und zwar immer anders offenbart, als Menschen sich Gott vorstellen. Es gab einen großen Philosophen, der hieß Feuerbach, und der hat die Religion kritisiert und hat gesagt, die Religion ist eigentlich entstanden aus einer Einbildung des Menschen heraus. Und zwar hat der Mensch einfach sich selber angeschaut und hat sich nur stark vergrößert, hat sich mächtiger gemacht, schöner gemacht und herrlicher gemacht und heiliger gemacht und sündloser gemacht und hat dann dieses Bild von sich selbst an den Himmel projiziert, sozusagen vergrößert, wie mit einem Beamer, ja, an den Himmel projiziert. Und dieses Bild betet er an und sagt, das ist mein Gott. In Wirklichkeit ist er es selbst. Das war die Feuerbachsche Religionskritik. Aber wenn ich in die Heilige Schrift hineingucke und frage, wie offenbart sich Gott? Dann muss ich sagen, er offenbart sich immer anders, als Menschen sich vorstellen. Und das erkennen wir vor allem an Jesus Christus und seinem Sohn. Niemand, dem ich die Aufgabe geben würde, mal mir ein Bild von Gott, würde, wenn er Jesus nicht kennt, Gott so malen wie Jesus Christus. Als den Gekreuzigten, als den Leidenden, als den, der Schmerzen empfindet, der weint, ja, und der sich nicht wehrt, als Menschen ihn vom Leben zum Tod befördern. Das ist unbegreiflich. Und die Apostel, die also loszogen mit dieser Botschaft vom Gekreuzigten von Jesus, die stießen überall auf Widerstand. Die einen sagten, das ist eine Torheit. Ja? Und die anderen sagten, so kannst du doch nicht von Gott reden. Von einem Gekreuzigten. Das ist doch unmöglich. Gott ist doch der Heilige. Also Gott hat sich geoffenbart, anders als wir Menschen es uns vorstellen. Und als Zephania damals auftrat, da war Israel auch in so einer Situation, wo sie sich so ihre Gedanken machten über Gott, dieses Volk, und wo sie ihre Situation anschauten und aus ihrer Situation gewissermaßen Schlüsse zogen im Blick darauf, wie Gott denn ist. Das machen viele Leute. Und sie sagen, ich bin von Gott verlassen. Gott ist einer, der vom Himmel her zuguckt und der zuschaut und dann seinen Spaß daran hat, wie ich hier auf der Erde leide und Schmerzen empfinde und kaputt gehe und in irgendwelchen Sackgassen lande. Andere sagen, ich glaube an Gott als ein Prinzip, das die Welt im Innersten zusammenhält. Aber dass dieser Gott Empfindungen hat, dass er ein Herz hat, dass da ein Herz in seiner Brust schlägt, dass er Gefühle hat, dass er sich freuen kann oder auch weinen kann, das kann ich mir bei Gott nicht vorstellen. Er ist ein Prinzip, ein höheres, vielleicht eine Kraft, eine unpersönliche. Aber ihn also mit einem Vater zu vergleichen oder mit einer Mutter, die ihre Kinder tröstet oder mit einem Menschen, das ist doch unmöglich, das geht nicht. Oder andere, die den Eindruck haben, es gibt Gott überhaupt nicht. Er ist tot. Ich bin in einer Zeit groß geworden, wo es die sogenannte Gott ist tot Theologie gab. Nietzsche ist der Vater dieser Theologie in Anführungszeichen. Gab es einmal auch dieses lustige Bild, dieses Cartoon, ne, da stand drauf, Gott ist tot, Nietzsche. Und dann war ein zweites Cartoon da, Nietzsche ist tot, Gott, stand dann da unten drunter. Weiß nicht, ob ihr das noch vor Augen habt, ob ihr das kennt. Aber ich kann das verstehen, dass manche Leute von außen betrachtet den Eindruck haben, es gibt in dieser chaotischen Welt überhaupt keine Ordnungsmacht. Also kein Gott, der für Ordnung sorgt. Weil wenn es denn einen Gott gäbe, müsste er doch eingreifen. Jetzt bei der ISIS im Irak oder an anderen Stellen. In Nahost, in Afrika, Ebola und was weiß ich. Da müsste er doch eingreifen. Und er zeigt doch, oder es wird uns doch ständig vor Augen geführt, dass es keinen Gott geben kann, weil es so viel Leiden in dieser Welt gibt. Also Menschen, die sagen, das Leiden in dieser Welt spricht gegen Gott. Interessant ist ja, dass gerade in den großen Leidensgebieten dieser Welt Menschen nach Gott fragen. Nie waren die Kirchen in Deutschland so voll wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Nie. Nie wurde so viel gebetet als in den Schützengräben. Es gibt große Erweckungsbewegungen in der Welt, aber die finden interessanterweise nicht in den reichen Nationen statt, wo es den Leuten gut geht, sondern da, wo Leute Schmerzen haben, wo sie verfolgt werden, wo sie krank sind. Und wenn du ehrlich bist, da richte ich mich jetzt an die Gläubigen hier unter uns, die an Jesus Christus glauben, nicht das, was dein Leben angenehm gemacht hat und schön, woran du Spaß hattest, hat dich letztendlich mit Jesus in Kontakt gebracht, sondern meistens sind es Notsituationen, wo wir uns an Gott wenden und wo wir mit ihm reden. Aber es gibt viele Menschen, die sagen so am grünen Tisch, es gibt so viel Leiden in der Welt und deswegen kann es Gott nicht geben. Andererseits, wenn dieses Leiden in der Welt vorhanden ist, was wir ja täglich erfahren, auch am eigenen Leibe erleben, und wir über das Leiden nachdenken, dann weiß ich auch als Mensch, dass ich selber Leiden verursache, anderen Menschen gegenüber. Man muss nur mal seine Kinder fragen, wie sie so ihre Kindheit und ihre Jugend empfunden haben und was denn die Eltern alles falsch gemacht haben. Und wenn sie dann offen sind und ehrlich und man nicht gerade Geburtstag hat, wo dann geschwiegen wird, dann kommt auch Wahrheit ans Licht, dass sie nicht nur Gutes erlebt haben, sondern auch gelitten haben unter der Erziehung der Väter und Mütter. Und ja, vieles falsch gemacht haben, was wir auch nicht wieder zurückholen können. Also wir tragen selber zum Leiden in dieser Welt bei. Jeder von uns. Auch wenn wir über andere reden, verletzend, die fertig machen in Gesprächen. Und wenn Gott das Leiden dieser Welt auf Knopfdruck abschaffen würde, dann müsste er mich auch abschaffen. Weil ich auch ständig ein Verursacher von Leiden bin in meinem Umfeld. Gott liebt diese Welt. Und er möchte Menschen auch im Leiden begegnen. Also, Zephania sagt, Gott ist ganz anders, als ihr es euch vorstellt. Das Erste. Gott ist ein Starker, ein Gewaltiger. Er hat alle Macht. Und ich glaube, dass das viele Menschen, auch viele Israeliten damals akzeptieren konnten. Denn wenn es Gott gibt, dann ist er ein starker und ein mächtiger Gott. Völlig klar. Sonst ist Gott nicht Gott. Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Gott ist ein mächtiger Held, sagt Zephania. Und nun kommt es. Er sagt, und er ist bei dir. Mit anderen Worten, er setzt seine Macht und seine Gewalt nicht gegen dich ein, sondern er stellt sie auf deine Seite. Er ist in deinem Rücken, er ist hinter dir. Immer wieder beschreibt das die Bibel, ja, dass Gott in seinem Herzen immer auf unserer Seite steht. Dass er sich über unsere Sünde ärgert, ganz klar, ja, dass er zornig wird. Aber dass er uns so von Herzen liebt, dass er nicht anders kann, offensichtlich, als sich auf unsere Seite zu stellen. Und Jesus
ist das so wunderbar sichtbar und deutlich. Wenn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt, ich bin bei euch.
Und ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, heißt es kurz vorher. Und er ist mit dieser Gewalt und mit dieser Macht auf unserer Seite.
Gott ist starker und mächtiger Held.
Und das Zweite, was Stefania sagt, er sagt, dieser Gott, der ein starker und mächtiger Held ist, der hat euch lieb. Er liebt euch von ganzem Herzen. Und Liebe kann man ja nicht begründen. Liebe kann man nicht erklären, begründen. Ich kann nicht sagen, warum ich liebe. Sondern sie ist einfach plötzlich da. Liebe, wenn Menschen dich lieben, ist sie plötzlich wie ein Geschenk von oben. Gott begründet seine Liebe auch uns gegenüber überhaupt nicht. Wir sind seine Geschöpfe. Er liebt uns. Und in seiner Liebe, so übersetzt es Luther, vergibt er uns unsere Schuld und unser Versagen.
Jesus hatte das am Kreuz deutlich gemacht und mit seinem Blut gewissermaßen unterschrieben. Er vergibt.
Wörtlich steht dort bei Zephania, und das ist ganz interessant, Gott schweigt in seiner Liebe. Also er hält den Mund im Blick auf unsere Schuld und unser Versagen. Er schweigt in seiner Liebe.
Und ich war mal vor einigen Jahren in Bockhorn, da gibt es immer diesen großen Oldtimer-Markt. Da kann ich mich gut daran erinnern, wie jemand auf einem Anhänger einen Schrottwagen transportierte, einen Scheunenfund sozusagen. Und dieser Schrottwagen, dieser Scheunenfund, war ein DKW Adler Trumpf Junior, Baujahr 1938. Total verrostet. Und er hatte diesen Wagen, weil er nicht fuhr und er sozusagen erst beabsichtigte, ihn wieder zu restaurieren, da einfach abgestellt und er tanzte um diesen Schrottwagen wie ein Kind vor lauter Freude, dass er dieses Gerät gefunden hatte. Und er sah im Geist schon, wie dieser Wagen dann restauriert aussehen würde. Das ist für mich so ein herrliches Bild geworden im Blick auf Gott. Ja, du bist ein Scheunenfund bei Gott. Du bist wirklich ein Scheunenfund. Er hat dich irgendwo gefunden. Ja? Und du bist nicht mehr gängig. Ja? Es funktioniert vieles nicht mehr bei dir. Einige merken es ja auch äußerlich schon, was die Körperfunktion angeht. Ja? Gott hat dich nicht geschaffen ursprünglich, dass du sterben solltest zum Beispiel. Das war nicht seine Absicht. Dass du alt werden solltest und irgendwo dann dein Leben in einer Sackgasse fristen, begrenzt sozusagen in deinem Leben zu sein. Das war nicht seine Absicht über dein Leben. Er wollte, dass du ewig lebst. Und hat alles wunderbar eingerichtet, ja, dass deine Zellen sich ständig erneuern. Aber dann kam die Sünde in die Welt, also der Rost sozusagen. Und er hat kräftig an dir genagt und dich angefressen. Und nicht nur an deinem Körper, auch an deiner Seele. Überhaupt an deinem Leben. Du bist da so ein Schrotthaufen. Aber Gott sieht viel tiefer, so wie dieser Mann dort, der sah in diesem Schrotthaufen einen DKW Adler Trumpf Junior, Baujahr 1937. Das ist der Einzige, den Gott sozusagen, der Einzige, der uns so sieht, der durch den Schrott unseres Lebens hindurchschaut und sieht, was ursprünglich eigentlich gemeint und geplant war. Das ist der Einzige, der uns restaurieren kann. Der uns wieder zurückbringen kann in diesen alten Zustand. Deswegen kam er in Jesus auf diese Welt und er hatte sich alles kosten lassen. Also das habe ich auch noch im Ohr bei diesem Menschen da aus Bockhorn, der sagte mir, also das kostet so viel Geld, da geht mein Vermögen drauf, diesen Wagen zu restaurieren, mit Originalersatzteilen. Also man kann mal gucken, was die kosten. Also wenn man mal bei eBay und so nachguckt, jede Schraube, jede Originalschraube kostet eine Menge Geld für so ein altes Gerät. Aber er hat einfach eine Freude daran. Und so ist das auch bei unserem Gott. Er hat eine tiefe Freude an uns Menschen. Er kann es einfach nicht lassen. Er will jubeln über dich und er tut es schon jetzt, auch wenn er im Moment vor seinen Augen nur den Schrott und den Müll des Lebens sieht. Er fängt an zu restaurieren, wenn du ihn in dein Leben reinlässt. Wenn du es zulässt. Das ist nämlich der Unterschied zwischen diesem DKW-Art und Junior
und dir. Der DKW Alatrum Junior, der hat keinen eigenen Willen. Der stand da in der Scheune, wurde gefunden, dann wurde er gekauft und dann hat dieser Mensch dort Hand angelegt. Und vielleicht ist er heute schon fertig, ich weiß es nicht. Aber er wurde in keinem Augenblick gefragt, dieser DKW Adlertrumpf Junior, möchtest du gerne restauriert werden? Willst du gerne wieder in den ursprünglichen heilen Zustand versetzt werden? Bei Gott ist das so, bei Jesus, dass er jeden fragt, willst du, dass ich dich hinein versetze in das Bild, das ich von dir habe? Und die Menschen, die Ja sagen dazu, die werden hinein verwandelt in das Bild seines Sohnes. Also wer ist Gott? Er ist gewaltig, groß, unvorstellbar, mächtig. Die ganze Welt hat in ihm Platz. Aber dieser große und gewaltige Gott hat sich klein gemacht. Und ist in Jesus auf diese Welt gekommen. Und warum? Weil der große und gewaltige Gott nach dir sucht. Weil er Sehnsucht hat in seinem Herzen, nach seinen Geschöpfen, nach seinen Menschen. Und weil er sie heil machen möchte. Darum. Und weil er sich an ihnen freuen will. So wie sich dieser Altautosammler freuen wollte an seinem DKW Adlertrumpf Junior. So möchte Gott sich freuen an dir. Ich lade dich herzlich ein, Jesus in dein Leben zu lassen. Und zu sagen, ich will das, ich möchte gerne restauriert werden. An Leib und Seele und Geist. Gott ist für alles zuständig. Ich möchte gerne in deine Therapie, in deine Klinik, in dein Sanatorium. Und möchte, dass du an mir arbeitest, mich veränderst und verwandelst. Und dein Ziel ist, dass wir hineingestaltet werden in das Bild des Sohnes. Lade euch ein, einige Augenblicke still zu sein. Und da möchte ich zwei Fragen stellen. Und wenn du darauf Antwort geben kannst und geben willst, dann darfst du das durch dein Handzeichen tun. Lieber Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du uns gezeigt hast, wie Gott ist. Du hast gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Dieser große, gewaltige, mächtige Gott hat sich so klein gemacht, dass er Mensch wurde, so wie wir, und uns auf Augenhöhe begegnet ist. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du vielen Menschen, das tust du bis heute, die Augen aufgemacht hast über die Liebe Gottes, so dass Johannes von dir und von Gott schreiben kann, Gott ist Liebe. Er hat eine tiefe Sehnsucht in seinem Herzen nach seinen Geschöpfen. Und er will nicht, dass wir verloren gehen, sondern er will, dass wir gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann auch Heilung erleben nach Leib und Seele und Geist, nach seinem Therapieplan. Und ich danke dir, dass das, was Stefania damals seinem Volk sagte, auch heute gilt, dass Gott, dass du selber in unserer Mitte bist, Herr Jesus, heute Morgen hier in diesem Gottesdienst. Und ich denke, wir haben das gespürt. Und wir dürfen von dir erwarten, dass du durch unsere Reihen gehst und dass du eingreifst in unser Leben, weil du die Heilung vor Augen hast und die Hilfe und weil du uns hineinversetzen möchtest in dein Reich. Wir sind vor dir einige Augenblicke still und wir schauen uns im Licht deiner Liebe an, deiner Vergebung, deiner großen Geduld, die du mit uns hast. Wir wollen in dieser Gebetshaltung bleiben und ich möchte zunächst fragen, wenn du irgendetwas, was zerbrochen ist,
und kaputt ist. Irgendeine Not, einen Schmerz in deinem Leben, eine Beule, die du davon getragen hast. Eine Krankheit, eine Last. Wenn du so eine Not Jesus hinhalten möchtest, damit er da reinkommt und heilt und verändert und segnet, dann bitte ich dich jetzt um ein Anzeichen, dem diese persönliche Not hinhält, was immer sie auch ist. Jesus weiß es, weil er dich erkennt. Herr, segne euch. Segne. Herr, segne dich. Herr, segne euch. Herr, segne. Vielleicht möchtest du heute Morgen nicht nur eine Not ihm hinhalten, sondern dein ganzes Leben. Und sagen, Herr Jesus, ich bin so ein Oldtimer, Reparatur- und heilungsbedürftig, vielleicht noch gar nicht so alt an Jahren, aber ich brauche dich, Herr Jesus. Nicht nur für meinen Schmerz und für die Lasten, die ich mit durchs Leben schleppe, sondern ich brauche eine ganzheitliche Zuwendung, eine ganzheitliche Heilung. Leib, Seele und Geist möchte ich in deine Hände legen. Meine Vergangenheit und auch meine Zukunft sollen dir gehören. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Meine Schuld und mein Versagen halte ich dir hin. Und ich möchte, Herr, dass kein anderer in meinem Leben regiert und herrscht als du alleine. Wenn das dein Wunsch ist, heute Morgen das festzumachen, dein Leben Jesus zu übereignen, dann bitte dich um ein Handzeichen. Herr, segne dich. Herr, segne dich. Herr, segne dich. Ich glaube. Herr, segne dich. Herr, segne dich. Herr, segne dich. Herr, Jesus, du hast die nicht nur die Hände gesehen, die sich dir entgegenstrecken, sondern deine Hände strecken sich schon lange nach diesen Menschen aus. Du siehst den ganzen Menschen, der zu der Hand jeweils gehört, und du siehst dein Leben. Und ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen einen eigenen Therapieplan hast. Danke, Herr, dass du heilst und vergibst und neu machst. Nicht nur reparierst, sondern wirklich ganz neu machst. Danke, dass du dir dafür auch Zeit lässt und einen Weg mit uns gehst. Wir dürfen erwarten, dass du uns hineingestaltest in dein Bild, Herr. So segne du dein Wort an uns. Amen.